das alles erzählt, ganz wie Illyrias ihm erzählt hat, nur will euer Bruder es nicht hören. Die Reiterlords sind keine Händler. Viserys denkt, er hätte euch verkauft und nun will er seinen Preis. Doch Khal Drogo würde sagen, er hätte euch zum Geschenk bekommen. Er wird im Gegenzug auch Viserys ein Geschenk machen, wenn die Zeit für ihn gekommen ist. Man fordert ein Geschenk nicht. Nicht von einem Khal. Von einem Khal fordert man überhaupt nichts.
Es ist nicht recht, ihn warten zu lassen.
Dany wusste nicht, warum sie ihren Bruder verteidigte, und dennoch tat sie es.
Viserys sagt, er könne die 7 Königslande mit 10.000 dothrakischen Reitern überrennen.
Ser Jorah schnaubte. Viserys könnte mit 10.000 Besen keinen Stall ausfegen.
Dany konnte nicht so tun, als überraschte sie seine Geringschätzung. »Was, wenn es nicht Viserys wäre?« fragte sie. »Wenn ein anderer sie führen würde, jemand Stärkeres, könnten die Dothraki die 7 Königslande tatsächlich erobern?«
Ser Jorahs Miene wurde nachdenklich, während ihre Pferde nebeneinander den Götterpfad hinuntertrabten. »Als ich in die Verbannung ging, betrachtete ich die Dothraki und sah halbnackte Barbaren in ihnen, so wild wie ihre Pferde. Hättet ihr mich damals gefragt, Prinzessin, hätte ich euch gesagt, dass 1.000 gute Ritter ohne Schwierigkeiten 500-mal so viele Dothraki in die Flucht schlagen konnten.«
»Doch wenn ich euch heute fragte?«
»Jetzt«, sagte der Ritter, »bin ich nicht mehr sicher. Sie reiten besser als jeder Ritter, sind zutiefst furchtlos, und ihre Bogen schießen weiter als unsere. In den 7 Königslanden kämpfen die meisten Schützen zu Fuß, stehen hinter einem Schutzwall oder einer Barrikade aus gespitzten Pfählen. Die Dothraki schießen vom Pferd aus, im Angriff oder beim Rückzug, es macht keinen Unterschied. In beiden Fällen sind sie tödlich, und es sind so viele, Milady. Euer hoher Gatte zählt allein 40.000 berittene Krieger in seinem Khalasar.«
»Sind es wirklich so viele?«
»Euer Bruder Rhaegar brachte ebenso viele Männer an den Trident«, räumte Ser Jorah ein. »Doch davon waren nicht mehr als ein Zehntel Ritter. Der Rest waren Bogenschützen, freie Ritter und Fußvolk mit Speeren und Spießen. Als Rhaegar fiel, warfen viele ihre Waffen fort und flohen vom Schlachtfeld. Was glaubt ihr, wie lange ein solcher Pöbel dem Angriff von 40.000 Reitern standhalten könnte, die Blut sehen wollen? Wie gut würden Lederwesten sie schützen, wenn es Pfeile regnet?«
»Nicht lange«, sagte sie. »Nicht gut.«
Er nickte. »Wohlgemerkt, Prinzessin, wenn die Lords der 7 Königslande auch nur den Verstand besitzen, den die Götter einer Gans gegeben haben, wird es dazu nie kommen. Die Reiter finden keinen Gefallen an Belagerungen. Ich bezweifle, ob sie auch nur die schwächste Burg der 7 Königslande nehmen könnten, doch wenn Robert Baratheon dumm genug wäre, sich ihnen in der Schlacht zu stellen.«
»Ist er das?« fragte Dany. »Ein Dummkopf, meine ich.«
Darüber dachte Ser Jorah einen Moment lang nach. »Robert hätte als Dothraki auf die Welt kommen sollen«, sagte er schließlich. »Euer Khal würde euch erklären, dass sich nur ein Feigling hinter steinernen Mauern versteckt, statt sich seinem Feind mit einer Klinge in der Hand zu stellen. Der Usurpator würde dem zustimmen, er ist ein starker Mann, kühn und aufbrausend genug, dass er sich einer dothrakischen Horde auf dem Feld stellen würde. Doch die Männer um ihn, nun, deren Pfeifer spielen ein anderes Lied. Sein Bruder Stannis, Lord Tywin Lannister, Eddard Stark«, er spuckte aus.
»Ihr hasst diesen Lord Stark?« sagte Dany.
»Er hat mir alles genommen, was ich liebte. Wegen ein paar verlauster Wilderer und seiner kostbaren Ehre«, sagte Ser Jorah verbittert. An seiner Stimme hörte sie, dass der Verlust ihn nach wie vor quälte. Eilig wechselte er das Thema. »Dort«, verkündete er und deutete auf etwas, »Vaes Dothrak, die Stadt der Reiterlords.« Khal Drogo und seine Blutreiter führten sie über den großen Basar des westlichen Marktes und die breiten Straßen jenseits davon. Dany hielt sich auf ihrem Silbernen in seiner Nähe
und starrte die seltsamen Dinge um sich an. Weiß Dothrak war gleichzeitig die größte und die kleinste Stadt, die sie je gesehen hatte. Sie glaubte, sie müsse 10-mal so groß wie Pentos sein, eine Weite ohne Mauern oder Grenzen, die breiten, winddurchwehten Straßen mit Gras und Schlamm gepflastert und von wilden Blumen wie ein Teppich überzogen. In den freien Städten des Westens drängten sich Türme und Häuser und Schuppen und Brücken und Läden und Burgen aneinander, doch Weiß Dothrak breitete sich gleichförmig aus, briet in der warmen Sonne, uralt, hochfahrend und leer. Selbst die Bauten waren in ihren Augen seltsam. Sie sah gehauene Steinzelte, aus Gras geflochtene Herrenhäuser, groß wie Burgen, wackelige Holztürme, gestufte Pyramiden mit Marmor verblendet, Baumhallen, die zum Himmel hin offen waren. Anstelle von Mauern waren manche Paläste von dornigen Hecken umgeben. »Kein Gebäude gleich dem anderen«, stellte sie fest.
»Euer Bruder hatte zum Teil recht«, gab Ser Jorah zu. »Die Dothraki bauen nicht. Vor 1000 Jahren, wenn sie ein Haus bauen wollten, gruben sie ein Loch in die Erde und bedeckten es mit einem Dach aus geflochtenem Gras. Die Bauten, die ihr hier seht, wurden von Sklaven errichtet, die aus geplünderten Ländern hierher gebracht wurden, und jedes wurde nach der Sitte ihres eigenen Volkes errichtet. Die meisten Bauten, selbst die größten, wirkten menschenleer.
»Wo sind die Menschen, die hier leben?«, fragte Dani. Auf dem Basar hatte sie herumlaufende Kinder und schreiende Männer gesehen, doch ansonsten hatte sie nur ein paar Eunuchen entdeckt, die ihren Geschäften nachgingen.
»Nur die alten Weiber der Doshkaleen wohnen ständig in der heiligen Stadt, sie und ihre Sklaven und Diener«, erwiderte Ser Jorah. »Hingegen ist Weiß Dothrak groß genug, jeden Mann aus jedem Kalasar unterzubringen, falls alle Karls eines Tages zur Mutter heimkehren wollen. Die alten Weiber haben prophezeit,